Als wir das geplant haben, dass wir heute in diesem Gottesdienst dieses Thema haben, hatte ich meine Predigtserie angeguckt und habe gedacht, das passt ganz genau. Wir kommen heute zu einem Text, wo es darum geht, wie verhalten sich Gläubige in Krisen, wo es Feinde gibt, wo Böses geschieht und wie reagieren sie darauf? Wir haben das Thema heute ist aus Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Ich möchte nur also auch sagen, ich werde später in der Predigt noch Römer 13 mit einschließen. Weil wenn man nur diesen Text aus Matthäus 5 nimmt, könnte man einem Missverständnis verfallen. Ich sage das nur schon mal vorweg. Aber wir wenden uns erst einmal Matthäus 5, Vers 38 bis 48 zu. Jesu Lehre über Auge um Auge, Zahn um Zahn und über du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wir haben ja gesehen, dass Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das sollen wir nicht denken, sondern eben er ist gekommen, um es zu erfüllen. Das heißt, er selber versteht alles, was er sagt in der Bergpredigt, auch unseren Text, nicht so, dass er sagt, das im Alten Testament war schlecht und jetzt erzähle ich euch was Besseres oder das im Alten Testament war so und so, das ist jetzt aufgehoben und jetzt setze ich an die Stelle was anderes. Sondern immer, wenn er etwas zitiert, wie zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann muss man das so verstehen, dass das in Übereinstimmung steht mit dem, was er sagt. Das Ich aber sage euch, ist mehr eine Auslegung und ich erkläre euch, was das für euch bedeutet. Wir haben heute also zwei Themen, wo er zurückgreift aufs Alte Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn und dann, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wobei ihr seht, auch an dem Titel hier, die Anführungsstriche sind nur bei, du sollst deinen Nächsten lieben. Und dein Feind hassen findet sich nirgendwo in dieser Form, aber es ist eine Art der freien Zusammenfassung, weil im Alten Testament war Israel oft konfrontiert, auch mit feindlichen Völkern. Und da hat Gott auch Leute berufen und hat auch charismatische Generäle gegeben, die dann dazu geführt haben, dass Israel im Krieg auch gegenüber Feinden bestehen konnte. Und in dem Sinn war das natürlich dann praktisch. Da wurde der Feind gehasst, er wurde eben besiegt, er wurde erledigt, er wurde ohnmächtig gemacht. Zum Teil wurde er auch erobert. Und wir gehen jetzt auf den Text und hören uns zuerst einmal das an, was der Herr Jesus hier sagt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn man guckt, welche Texte Jesus zitiert aus dem Alten Testament, dann ist es sehr hilfreich, dass man guckt, in welchem Zusammenhang ist zum Beispiel das gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was oft passiert heutzutage ist, wenn man dann Auge und Auge, Zahn und Zahn denkt, dann denkt man, in Israel ist irgendwie wieder ein Kampf gewesen. Die einen haben die anderen angegriffen, ein paar Raketen sind von Gaza auf israelisches Territorium gekommen, wo die Juden sind und dann schlagen die Israeliten zurück und das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da hat man das schon missverstanden. Deswegen lese ich euch mal vor, wo das steht im Alten Testament und was es bedeutet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und 2. Mose 21, 22, wenn Männer miteinander streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, sodass ihr die Frucht abgeht, ihr aber sonst kein Schaden widerfährt, so soll man ihn um Geld strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt. Und er soll's geben durch die Hand der Richter. Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin ins Auge schlägt und zerstört es, der soll sie freilassen um des Auges willen. Desgleichen, wenn er seinem Sklaven oder einer Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er sie freilassen um des Zahnes willen. Das ist der Kontext von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was bedeutet das? Am besten kann man das erläutern durch den Kontrast aus 1. Mose 4. Da gibt es Lamech und er redet hier zu seinen Frauen Ada und Zilla. Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Ein Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Das könnte man wiedergeben mit: Ein Mann erschlug ich für meine Wunde und ein Jüngling für meine Beule. Also hier hat man die Wunde und hier hat man die Beule und da wird ein Mann getötet. Das ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist hier eine Beule, da ein Mord. Merkt ihr den Unterschied? Der Begriff Auge um Auge, Zahn um Zahn und die anderen Sachen, die ich vorhin vorgelesen habe vorne, die gibt's nicht nur in den Büchern Mose. Das gab's schon im Kodex Hammurapi in Mesopotamien, im Zweistromland. Ein paar hundert Jahre vor Moses. Was bedeutet es, wenn da sowas steht? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, da streiten zwei Männer. Einer schlägt den anderen. Ein Zahn fällt aus. Ein Auge geht kaputt. Jemand stoppt die beiden Männer. Sie gehen vor den Richter. Das ist schon was anderes als bei Lamech. Normale menschliche und sündige Reaktion ist: Du schlägst mir ein Auge aus, ich schieß dich tot. Das ist normal. Das Talionsrecht, das ist der Fachbegriff dafür, das Talionsrecht hat schon zwei Fortschritte gegenüber dem. Jemand hat mit mir gekämpft, der hat mich, sozusagen, hat mir eine Beule gehauen, den habe ich aber totgeschlagen. Das Talionsrecht beinhaltet schon, dass der Streit gestoppt wird, dass beide Parteien vor einen Richter kommen, dass der Richter nicht nur aus dem Gutdünken sagt, den mag ich und den mag ich nicht, sondern dass der Richter unter einem Gesetz steht, unter dem er zum Richter gemacht worden ist, und dass der Richter dann sagt, wenn der Schade, der entstanden ist, ein Auge ist, dann wird derjenige, der den Schaden verursacht hat, damit bestraft, dass er ein Auge verliert. Merkt ihr, der Sinn dieser Gesetzgebung ist, die Eskalation der Gewalt zu unterbinden. Was oft in vielen Kulturen geschieht, ist, wenn ein Auge ausgeschlagen wird und der andere erschießt dann den, der das Auge ausgeschlagen hat, dann entsteht eine Todfeindschaft, die ganze Clans zerstört. Es gibt Kulturen, wenn das mal losgeht mit einer Beule oder mit einer Wunde, dass dann praktisch die Familienehre darin besteht, dass die Söhne des Vaters, der betroffen ist davon, trainieren an den Waffen, die es gibt, und dass man nicht eher ruht, bis die andere Familie bis auf den letzten Mann ausgelöscht ist. Es gibt Gegenden in dieser Welt, wo die Mauern entsprechend von den Häusern, vom Hof, da hat man ein Haus, da lebt man drin, man hat einen Hof, wo die Tiere sind und wo man im Sonnenschein sitzen kann. Die Häuser werden so hoch gemacht, damit kein Mann, der da hinten ist, auf dem Berg vielleicht die Frau im Hof erschießen kann oder den 4-jährigen Sohn, der da spielt. Ich weiß das. Ich war in solch einer Gegend. Deswegen ist es ein Missverständnis, wenn man sagt, im Alten Testament herrschte Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Neuen Testament heißt Liebe deine Feinde. Nee. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch das Gebot hat Gott schon durch Mose gegeben, um eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Übrigens merkt ihr auch, es ist nicht immer wörtlich. Der Sklave, der sein Auge verloren hat, der darf dann nicht sehen, wie dann dem Herrn das Auge ausgestochen wird, sondern dass die Vergeltung dort ist, dass er freigelassen wird. Man hat als hebräischer Sklave, also als Angestellter sozusagen im Sklavenstatus, 6 Jahre gearbeitet und wurde dann freigelassen. Und jetzt, wenn der im ersten Jahr denn dem die Hutschnur platzt und der sich ärgert über seinen Sklaven und den schlägt und so blöd schlägt, dass er dabei einen Zahn verliert, dann hat er halt 5 Jahre Arbeitskraft verloren, weil jetzt kommt er heute frei. Und dann merkt ihr, dass das Auge um Auge, Zahn um Zahn mit dem Abwägen des Schadens, der verursacht ist, ist ein Fortschritt. Was Jesus jetzt allerdings macht, ist, dass er das noch überbietet. Dass also der Geist des Gesetzes, der hier ist, es geht um Eskalation, Verhinderung, zu verhindern, dass die Gewalt eskaliert. Da sagt also der Herr dann, wie wir gleich sehen werden, was er halt sagt, um uns zu zeigen, wie wir mit der Situation umgehen, dass etwas Böses geschieht, dass Leute Feinde sind, dass die halt kämpfen und so weiter, wie man das vermeiden kann. Man hat jetzt 3. Mose 19, 18, das andere. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht in Kapitel 19 im Heiligkeitsgesetz, im 3. Mose. Und ihr wisst, dass ich ein Fan bin, auch vom Alten Testament. Und oft ist es so, wenn man dann das Alte Testament nimmt, dann kann man auch viel besser es neu verstehen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da denken die meisten Leute auch, okay, das ist der große Kontrast. Im Alten hat man gehasst. Und im Neuen wird geliebt. Aber guck mal den Text. Wenn man nicht nur, du sollst deinen Nächsten lieben wie ich selbst nicht, sondern was steht dort? Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Was ist der Kontext? Der Kontext ist Feindesliebe im Volk Israel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ist das nicht cool? Ja, ich sehe es nochmal, ja. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder des Volkes. Hier lebe ich, hier ist mein Haus und mein Hof. Da ist der Typ. Schräg gegenüber mein Nachbar. Und das ist ein Israelit vom selben Stamm. Aber der reizt mich zur Weißglut. Wie oft geht mir die Hutschnur auf? Also, da geht mir das Messer in der Tasche auf, wenn ich den sehe, ja. Es ist jetzt Altes Testament. Und auf dem Hintergrund wird gesagt, was darfst du nicht? Du darfst keine Rachepläne schmieden für das, was er verbrochen hat. Du darfst keinen Zorn hegen gegen ihn. Was sollst du mit ihm machen? Mit deinem Nächsten. Das ist ja der Nachbar, der da drüben wohnt, wo der Zorn die natürliche Reaktion ist. Du sollst deinen Nächsten lieben. Großartig. Manche Leute empfinden Matthäus 5, das ist sozusagen, manche empfinden nicht echt tiefgläubige Christen, aber manche empfinden Jesus hier als weltfremd. Ne? Wir kommen ja gleich zu dem, was Jesus sagt. Die empfinden ihn als weltfremd. Leute, wer Jesus für weltfremd hält, der hat sich selber noch nicht erkannt. Dem mangelt es an Selbsterkenntnis. Wir wissen genau, dass jeder von uns in der Lage ist, sich zu ärgern über andere im Verkehr, ja. Herr, segne ihn. Ja, da erlebt man die dollsten Sachen. Und deswegen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das andere, was sie hatten, beide, wenn man es im Kontext nimmt, gehen in dieselbe Richtung. Die Bergpredigt ist ja in Matthäus 5 und da sind das praktisch 2 Themen, wo Jesus zitiert und dann darauf eingeht. Wenn man die Parallele in Lukas 6 liest, dann merkt man, das ist ein Thema da, das geht ineinander über. Deswegen passt es auch, dass ich das heute verbinde miteinander als ein Thema. Wenn man sich die Kerngedanken von unserem Text anguckt, dann kann man Folgendes sagen, es sind 2. Auch die Absicht des alttestamentlichen Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Darum lehrt Jesus, das Böse durch Gutes tun zu überwinden. Das ist seine Strategie. Und das ist jetzt natürlich ein Stück weit neu. Aber wir werden sehen, wenn wir das weiter angucken, dass es noch nicht mal total neu ist. Es gibt entsprechende Stellen in der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes im Buch der Sprüche. Also auch das ist nicht ganz neu. Was neu ist, ist, dass Jesus das neue Herz bringt. Dass er Pfingsten gibt, dass er den Heiligen Geist schenkt und dass nicht nur er die Feinde lieben kann, sondern auch Stephanus, der im Steinhagel stirbt und für sie betet, wie Jesus das getan hat, als er am Kreuz ermordet worden ist. Das, was neu ist, ist die Wiedergeburt. Das Neue ist Pfingsten und der Heilige Geist. Und es gibt Menschen, die gibt es heute und die tun das heute, die in der ganzen Welt verstreut das tun. Sie lieben ihre Feinde. Sie sind im Gefängnis, sie werden gepeinigt, sie werden geschlagen von den Gefängnisaufsehern. Sie werden übelst behandelt und sie beten für sie. Tag und Nacht beten sie für ihre Feinde. Und es gibt Erweckungen in solchen Gefängnissen. Es gibt es, dass dadurch dann andere Mitgefangene, die auch Verbrecher waren, durch den Lebenswandel solcher gläubigen Leute zum Glauben kommen. Und ganze Gefängnisse sind reformiert worden, weil so viele gläubig wurden, dass die Aufseher sich gewundert haben, was geht hier ab? Zweitens, Feindesliebe ist auch der Kontext des Alttestamentlichen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wenn auch innerhalb des eigenen Volkes. Darum lehrt Jesus, die Feinde zu lieben, um Gottes vollkommene Liebe wiederzuspiegeln, aber jetzt nicht nur innerhalb Israels, sondern weltweit. Der Missionsbefehl erreicht alle Völker. Dieser König, der Auferstandene, sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Auf welchem Weg? Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Na dann, Leute, ich habe es nicht gesagt, ich habe es aber gedacht. Das kann man nur tun, wenn man an einen allmächtigen Gott glaubt, der Herr ist, auch über die feindlichen Könige und in dessen Hände auch die Gedanken der und Beschlüsse und Pläne der feindlichen Könige wie Wasser sind, die Gott, der Allmächtige, lenkt, wohin er will. Das wollte ich nochmal sagen. Darum lehrt Jesus die Feinde zu lieben, um Gottes vollkommene Liebe wiederzuspiegeln. Ich habe mich so gefreut auf die heutige Predigt wegen des letzten Verses. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wenn man sich anguckt, was Jesus dann rausholt und was er dazu sagt, gucken wir uns den ersten Block an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr merkt hier, das Böse, Jesus leugnet das Böse nicht und er ist nicht weltfremd. Er weiß um das Böse und er weiß, dass er in Jerusalem gekreuzigt werden wird. Er weiß, dass er in die Höhle des Löwen geht und er weiß, dass es ihm das Leben kosten wird. Und der Mann, der hier predigt, wird genau das tun, was er gepredigt hat. Er wird beten für seine Feinde. Er wird beten für seine Mörder. Sie treiben ihm die Nägel durch die Hände und die Füße und er wird sie nicht verfluchen. Das kann man nicht als Mensch. Das bringt man nicht fertig. Man kann das auch kaum ertragen, dass einer kommt und mir auf die rechte Wange haut. Ja, ich mache das jetzt nicht, ich deute das nur an. Ist euch aufgefallen, wenn zwei Männer miteinander kämpfen und boxt und schlägt sich, dass man normalerweise nicht die rechte Wange trifft? Die meisten sind ja Rechtshänder. Die Linkshänder treffen natürlich die linke Wange. Und gute Boxer können links und rechts boxen. Mein Vater war Boxfan, ja. Der hat uns geweckt um 2 Uhr, 3 Uhr nachts, wenn Muhammad Ali oder Cassius Clay gegen irgendjemand gekämpft hat. Ja, dann habe ich als Pöks, habe ich dann mit solchen Augen dann gesehen, wie die dann kämpfen, ja. Manche Männer finden das großartig, ja. Und da kann man beobachten, diese Seite zu treffen geht so. Das ist der verachtende Schlag mit dem Rücken der Hand. So schlägt man die Seite, wenn man Rechtshänder ist. Das heißt, was hier passiert ist, da kommt einer auf dich zu und macht das mit dir. Im Mittelalter hätte man gesagt, er wirft dir den Fehdehandschuh vor. Und dann ist die Frage, nehme ich den Fehdehandschuh auf oder nicht? Und die Antwort Jesu ist, wenn er dich so haut, mach so. Es gibt natürlich Typen, die dann zuschlagen. Ja, es gibt solche. Man kann jetzt kein Erfolgsrezept bringen und sagen, wenn du das machst, dann ist sozusagen Friede. Es kann sein, dass du zusammengeschlagen wirst. Jetzt das andere, wenn jemand mit dir rechten und deinen Rock nimmt. Das heißt, er geht mit dir vor Gericht wegen deines Rockes, ein Kleidungsstück. Das wird heutzutage nicht passieren, weil Kleidung relativ billig ist. Machen wir es ein bisschen größer, ein Stück Land. Da ist ein Carport auf deinem Grundstück und der Nachbar sagt, das ist meins. In Deutschland funktioniert das ja auch nicht, weil das alles vermessen ist und wir haben entsprechende Ämter. Aber stellt euch vor, ihr seid in einem Land, wo das nicht der Fall ist und wo der Häuptling nach entscheidet. Und dann geht der, weil er den Häuptling bestochen hat, vors Gericht und nimmt dir das ab. Und dann sollst du sagen, du kannst nicht nur einen Carport haben, du kannst auch meinen Swimmingpool haben, den ich dahinter gebaut habe. Ja, das ist die Strategie Jesu. Na, großartig. Dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile, so geh mit ihm zwei. Wann passierte das? Das waren wahrscheinlich Soldaten. Du gehst so, bist unterwegs und dann kommt ein Soldat in voller Waffenmontur und dieses Nötigen ist wirklich auch Nötigen mit Gewalt. Und der hat keine Lust, irgendwas zu tragen, was er bei sich hatte, und der will dir das auf die Schulter geben. Und du darfst dann die eine Meile, das sind ja 1000 Doppelschritte, unsere Meile ist ja von Lateinisch 1000, du darfst dann 1,6 Kilometer mit dem Zeug auf dem Rücken gehen und du kommst ganz schön ins Schwitzen. Was ist die Strategie Jesu? Mach's freudestrahlend, nochmal 1,6 Kilometer. Ja, dankeschön. Großartig. Wow. Römer 12 habe ich daneben gepackt. Ich hätte auch Lukas 6 nehmen können, aber ich wollte Römer 12, weil ich will an einem Punkt heute Morgen noch zu Römer 13 kommen. Ja. Aber damit ihr merkt, das hat auch eine andere Seite. In Römer 12 steht, Vers 17 und 18, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist realistisch. So viel an euch liegt. Manchmal ist es nicht möglich. Und dann gibt's Zoff. Bis zum geht nicht mehr. Okay, das war das Erste. Jetzt kommt das Zweite. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Merkt ihr die Begründung? Das ist interessant. Die Begründung ist interessant. Hier geht's nicht nur um Ethik, hier geht's um Theologie. Hier geht's darum, wie ist Gott? Wie ist Gott? Und wie oft in der Bergpredigt sagt Jesus, schaut euch die Vögel an und das an. Jetzt spricht er hier, Lieblingsthema von Deutschen, Wetter. Hat ja uns der Syrer in Rothenburg gesagt. Ja, wenn die Deutschen nicht treffen, reden die übers Wetter. Und was auch immer sie reden, sie schimpfen. Nicht? Das Wetter ist sozusagen zu heiß. Es ist zu feucht. So seine Beobachtung. Er hat dann seine Weisheit dann aufgeschrieben in seinem Buch. Ne? Jesus nimmt das Wetter, er nimmt Sonne und Regen und sagt, was kann ich aus Sonne und Regen lernen? Gott lässt regnen auf Gerechte und Gott lässt regnen auf Ungerechte. Er lässt seine Sonne scheinen für die Bösen und für die Guten. Das heißt, Jesus zieht aus der Wetterbeobachtung einen Schluss auf die Güte Gottes. Gott liebt wie viele Menschen? Alle. Okay, deswegen wird's so hart. Unser Dienst wird so speziell. Ja, wen sollen wir lieben? Alle. Wir sollen uns, man kann das übersetzen mit, natürlich, dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel, aber der Gedanke ist, dass ihr euch als Kinder erweist. Wenn ich den Feind liebe und wenn ich für ihn bete, dann erweise ich mich als jemand, dessen Wesen nicht vom Teufel, dem Lügner und Mörder von Anfang geprägt ist, sondern von Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will. Gott will die Ukrainer retten. Und Gott will die Russen retten. Gott will die ukrainische Regierung bewahren am Leben und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott will die russische Regierung bewahren und halten am Leben, bis sie Buße tun von all ihren Sünden, zum Teil vielen und schrecklichen Sünden. Wenn man ansieht, wie viel zerstört worden ist. Und deswegen sozusagen liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Das heißt, der gläubige Christ, das kann nicht der weltliche Mensch machen, das kann nur der Gläubige machen. Der gläubige Christ, er empfängt durch die Kraft des Heiligen Geistes unter der Last der Verfolgung, unter dem Leid, das Leid ist echt. Die Schläge sind echt, die Kugeln sind echt, die Kinder, die mir genommen worden sind, wenn das so einer sieht, die sind echt und dennoch werde ich nicht fluchen, sondern werde für sie beten. Das Fluchen wäre das Naheliegende. Und deswegen sagt ja auch der Herr Jesus, Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, werdet ihr für Lohn haben. Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus fordert uns heraus, von Herzen die schlimmsten Verbrecher zu lieben. Die größten, fiesesten, ekelhaftesten Satansbraten, die in dieser Welt rumlaufen. Wie kann er das machen? Er wird am Kreuz sterben. Für wen? Für alle. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Hammer. Römerbrief, Römer 12, 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Rächt euch nicht selbst. Ihr seht, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ein bisschen das zusammengefügt, was weggelassen, damit ich die Verse, die zusammenpassen, da für unser Thema nehme. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht er. 5. Mose 32, enorm wichtig. Gibt es ein Gericht Gottes? Ja. Es wird ein Gericht Gottes geben. Und dieses Gericht Gottes wird gerecht sein. Und das geht nach dem Maßstab, dass Gott zurückgeben wird, was man gesät hat. Irret euch nicht, liebe Brüder, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er. Wenn du Weizen sähst, wirst du Weizen ernten. Wenn du Mord sähst, wird der Mord dich treffen in Ewigkeit. Wenn du Unreinheit sähst und Ekel, dann wirst du ekelhaft sein in Ewigkeit. Es gibt eine Hölle mit einem unendlichen Leid, weil Gott dieses Prinzip von Saat und Ernte einhält. Wenn Menschen morden und nicht Buße tun, so werden sie gemordet werden ohne Ende. Sie werden einen Auferstehungsleib bekommen, der zerbrochen, zerstört und zerbissen wird von dem Wurm. Deswegen sagt Jesus, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Stellt euch einen Leib vor, der immer wieder hergestellt wird und der immer wieder zerfressen wird. Herodes in Apostelgeschichte 12, einer von den Herodes-Leuten, starb an Wurmfraß. Und das bezeugt sowohl Lukas als auch Josephus, ein zeitgenössischer Jude. Der ist einen fürchterlichen, schrecklichen Tod gestorben. Unter anderem, weil er Jakobus, den Apostel, ermordet hat und weil er Petrus danach gleich auch ermorden wollte. Und Gott stoppt das Ganze mit dem Engel und Petrus wird gerettet. Wir können das Gericht Gott überlassen. Es wird ein Gericht geben. Aber unsere Aufgabe ist nicht, die Richter zu sein und zu verfluchen, sondern unsere Aufgabe ist, weil wir wissen, was die Hölle ist. Wir haben es nicht gesehen, aber wir glauben ja dem Wort Gottes. Wir glauben, dass es einen Himmel gibt, wir glauben, dass es eine Hölle gibt, weil wir wissen, wenn der Böse in die Hölle kommt und ewig brennt, was das bedeutet. Paulus sagt es so, weil wir nun die Furcht Gottes kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen. Die Liebe Christi drängt uns, 2. Korinther 5 nachzulesen. Und deswegen ist uns nicht erlaubt, quasi, die Rache ist mein, wir überlassen das Gott. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die eigentliche Gefahr für gläubige Christen. Dass sie innerlich überwunden werden. Ich habe das beobachtet. Die Russen haben in ihrer Propaganda die Ukrainer, nennen sie immer Nazis. Das bedeutet im Kontext des alten Russischen, der Sowjetunion, die Nazis waren Hitler und die haben unglaubliches Leid über Russland gebracht. Also sozusagen, Nazi ist mit das schlimmste Schimpfwort, was man sich vorstellen kann. Faschisti. Vierter Punkt, der fünfte Punkt, den man hatte. Die Deutschen in der Sowjetunion, die hatten das auf ihren Ausweisen. Da stand immer drin, wo man herkommt, ob man Jude war oder Deutsche. Und die Niemets, die Deutschen, die haben das getragen. Die nächsten Jahrzehnte haben die eins auf den Deckel gekriegt. Und deswegen, was die Russen jetzt machen, sie in der Propaganda in Russland, sie sagen, das sind Nazis und Selenskyj ist ein Nazi und so weiter und das sind Nazis. Das bedeutet, das sind praktisch solche Feinde, die kann man eigentlich nur erschießen. Da kann man nur, indem man sie vernichtet, können wir überleben. Was habe ich gesehen bei den Ukrainern? Also jetzt nicht offiziell, aber in den Nachrichten, in den Kriegschannels, wo dann die Mill-Blogger auf ukrainischer Seite sagen, was passiert. Die nennen die Russen gerne Orks. Orks. Wisst ihr, wo das herkommt? Wer sind die Orks? Das sind wie heißt das von Tolkien? In Herr der Ringe verfilmt. Das sind die sehen auch aus wie Dämonen. Ja? Die sehen nicht aus wie Menschen. Das sind Tiere, das sind dämonische Leute. Und sie nennen sie Orks. Und das heißt sozusagen, nur ein toter Russe ist ein guter Ork. Ne? Und so kommt eine Logik zugange, dass beide Seiten sich gegenseitig bis zum letzten Ukrainer und Russen zerstören würden, wenn nicht irgendwann jemand stoppt. Und wie uns auch gesagt wurde, man kann menschlich gesehen kein Ende sehen. Aber Gott kann. Wenn ihr dürft euch, überwindet das Böse mit Gutem, lasst euch nicht vom Bösen überwinden. Auch bei Gläubigen ist dann die Gefahr, dass man den Feind anfängt zu hassen. Und dass man dann nicht ein Kind Gottes, des Vaters ist, sondern ein Kind des Menschenmörders von Anfang. Es kann sein, dass viele sterben müssen, dass Gott den Krieg beendet, indem einfach noch viel, viel mehr sterben. Aber unser Weg dahin ist, wenn ich den Feind finde und er liegt dort verwundet, dann werde ich nicht mein Gewehr ziehen als gläubiger Christ und ihn auch erschießen. Sondern wird dieser verwundete Feind eingesammelt, er wird in eine Ambulanz getan, er kommt zum Krankenhaus, er kriegt die Pflege von unseren Ärzten und von unseren Krankenschwestern und Pflegern und irgendwann ist er wieder hergestellt und da gibt es einen Gefangenenaustausch, aber ich werde ihn nicht erschießen. Wenn er gläubig ist, ne? Dann wird der Gläubige in der Armee, deswegen ist es gut, dass es Gläubige auf beiden Seiten gibt, weil die manchmal dann auch noch einen Einfluss haben, dass der Hass nicht einfach zur Hinrichtung jedes Kriegsgefangenen führt. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widersteht, strebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Du tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst ständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Natürlich lege ich diesen Text nicht aus, aber ich möchte daraus zwei Dinge ziehen, in aller Kürze. Es gibt nicht nur Matthäus 5, es gibt auch Römer 13. Habt ihr das gehört? Das Schwert, wer gibt das Schwert? Gott gibt die Obrigkeit und Gott gibt die Obrigkeit bewaffnet. Gott gibt auch die Waffen. Das waren damals Schwerter und ich zähle jetzt nicht die anderen Waffen auf. Unterschätzt nicht die antike Kriegsführung, Leute, ohne ins Detail zu gehen. Es gab da Maschinerie, die war so effektiv wie moderne Bomben. Es gab Maschinerie, die war so effektiv wie moderne Gewehre. Aber ich gehe nicht ins Detail. Und Paulus lehrt, dass Gott die Obrigkeit in aller Welt gegeben hat. Also mit anderen Worten, ich wende es mal an auf den Problemfall, an den wir heute denken. Gott hat sowohl die Obrigkeit in der Ukraine eingesetzt, als auch die Obrigkeit in Russland. Und beide sind Gott verantwortlich. Beide wird sie richten. Gott wird alle Könige und alle Herrscher dieser Welt richten. Und wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Das heißt, das ist auch Gottes Sache. Und er hat in beiden Ländern hat er Obrigkeiten gegeben, mit Armeen und mit Polizei. Schwert ist nicht nur der Soldat, das ist auch der Polizist. Und das ist ein Stück des biblischen Realismus. Gott weiß, dass wir Sünder sind. Und Gott weiß, dass Staaten nur existieren können, wenn es eine Waffengewalt gibt. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass Christen sowohl Christen sind und dann Matthäus 5 vor Augen haben, als auch Soldaten. Und dann gibt es ethische Konflikte. Matthäus 5 spricht dich als Privatmensch an, der jetzt nicht die Aufgabe hat, als Soldat einzutreten. Stellt euch vor, der Paulus wird erfasst umgebracht in Jerusalem. Sie schlagen ihn tot, weil sie denken, er hätte Trophimus, den Epheser, in den Tempel gebracht. Wer hat ihn gerettet? Römische Soldaten. Die verhassten römischen Soldaten, die aus der Burg Antonia das Getümmel gehört haben, die kamen, zack, zack, ratzfatz waren die da, mit ihrer ganzen Waffenmontur. Und als die Fastmörder von Paulus die gesehen haben, halten sie inne, treten zurück und sie konnten Paulus retten. Das heißt, die Obrigkeit von Gott ist eingesetzt, um die Guten vor den Bösen zu retten, um die Guten zu loben und die Bösen zu bestrafen. Das ist in klein die Rettung von Paulus und in groß bedeutet das für Zelensky und Co. auf ukrainischer Seite, dass sie versuchen, ihr Land zu verteidigen. Ich wollte das wenigstens noch erwähnt haben, damit ihr nicht denkt, wir als Gläubige dürften sozusagen in keinem Fall eine Waffe in die Hand nehmen. Ich bin in dem Sinn kein säkularer Pazifist. Ich glaube, dass Gott sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament die Obrigkeit gibt und das beinhaltet auch Soldaten und Polizisten. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, auch als gläubiger Mensch, kann man das easy erkennen, leicht erkennen. Über wen hat Jesus gesagt, ich habe solchen Glauben in ganz Israel nicht gefunden? Hauptmann von Kapernaum. Das war ein Centurio, bitteschön. Und wenn ihr den hört, merkt, das ist ein Soldat durch und durch. Ja, verachtet nicht Soldaten. Als Gott sich überlegte, dass die Heidenwelt zum Glauben kommen soll und dass die Tür des Evangeliums aufgestoßen werden soll für die Heidenwelt, wen hat er da sich ausgesucht? Apostelgeschichte 10, Cornelius, einen anderen Hauptmann. Gottesfürchtig. Okay, also Zusammenfassung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die Zusammenfassung vom ersten Block. Und die Zusammenfassung zweiten ist, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Jesus konnte das und wir können das auch. Stephanus, voll des Heiligen Geistes, betet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er sagt, Herr, behalte ihn diese Sünde nicht. Wenn Gott uns erfüllt, können wir sogar die Feinde lieben und Gott verherrlichen. Amen.